das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth.
Ina, guten Abend. Es gehört zu den Grundsätzen einer offenen und toleranten Gesellschaft, dass Gotteshäuser, und zwar egal welcher Religion, Orte des Friedens sind und nicht bedroht werden dürfen. Doch es gibt Menschen, die das anders sehen und sogar mit Gewalt gegen religiöse Einrichtungen vorgehen. So geschehen gestern Abend in Dresden. Vor der Fatih-Moschee explodierte ein offenbar selbstgebauter Sprengsatz, und zwar während der Imam, seine Frau und ihre beiden Kinder im Innern des Gebäudes waren. Etwa 30 Minuten später explodierte ein zweiter Sprengsatz an einem Dresdner Kongresszentrum. Die Ermittler gehen zur Stunde von einem fremdenfeindlichen Hintergrund aus. Und Sorge bereitet ihnen außerdem, dass genau dort, rund um das kommende Wochenende, in Anwesenheit der Staatsspitze die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit stattfinden. Matthias Koch zum Stand der Ermittlungen.
Am Abend sammeln sich Mitglieder der türkisch-islamischen Gemeinde an ihrer Moschee. Eine Mahnwache am Tatort. Ein eher unscheinbares Gebäude, das Zuhause des Imams und seiner Familie, die vor 8 Monaten aus Hessen nach Dresden kamen. Gestern Nacht waren sie gerade zu Bett gegangen, als die Bombe explodierte, um 21.53 Uhr.
Ich wollte mal draußen gucken vom Fenster und ich habe jemanden gesehen mit Motorradhelm. Und ich dachte, er wirft Stein und dann ist so Bumm gekommen. Dann war das eine Bombe.
Die Familie kann sich durch die Hintertür retten, Nachbarn helfen, die Brandsätze zu löschen. Die Täter hatten, so der Junge, Tüten mit Benzinflaschen an die Tür geworfen. Eine halbe Stunde später wieder Alarm, diesmal am Kongresszentrum etwa 3 Kilometer entfernt. Eine Explosion beschädigt Fassadenteile, ein Hotelbar im benachbarten Gebäude muss geräumt werden. An dieser Stelle wird am Montag Bundespräsident Gauck die Gäste zur Einheitsfeier empfangen. Für die Polizei ist ein Zusammenhang zwischen den beiden Anschlägen offensichtlich.
Auch wenn uns bislang keine Bekennerschreiben zu beiden Anschlägen vorliegt, müssen wir davon ausgehen, dass zumindest der erste Anschlag auf die Moschee einen fremdenfeindlichen Hintergrund hat.
Konkreter wurde die Polizei heute nicht und wies Kritik an ihre Arbeit zurück. Es habe in der Nacht keine Absperrungen gegeben und der Tatort sei zu spät untersucht worden. Schon wieder muss sich Sachsens Innenminister Ulbich für die Polizeiarbeit nach einem fremdenfeindlichen Anschlag rechtfertigen.
Aus einer politischen Perspektive eine solche Tat zu verurteilen und deutlich zu machen, dass wir alles dran setzen müssen, dass solche Menschen identifiziert werden und möglichst schnell ihrer Strafe zugeführt werden, das ist mir wichtig. Und das ist jetzt die Hauptaufgabe von Polizei und Staatsanwaltschaft.
Abgeordnete der Linken sehen die Ursachen auch bei der sächsischen Landesregierung, die zu lange zugesehen habe, wie sich Neonazi-Strukturen aufgebaut hätten. Sie sprechen von Rechtsterrorismus. Fremdenfeindlichkeit als Motiv sieht auch die Grünen-Fraktionschefin. Für sie ist die Demokratie in Gefahr.
Dieser feige Anschlag ist ein Anschlag, bei dem in Kauf genommen worden ist, dass Menschen zu Schaden oder gar zu Tode kommen. Es ist aber zugleich auch ein Anschlag auf die Demokratie und auf die Freiheit.
Die Familie des Imams steht unter Schock, weiß nicht, wie es mit ihnen weitergeht.
Mein Vater sagt, dass er gut ist, aber er hat Angst für mich und meinen Bruder, Kinder. Eigentlich will er jetzt gehen, aber... Frau hat auch Angst.
Demokratie und Freiheit, die sollen am kommenden Montag in Dresden gefeiert werden. Für den Imam und seine Familie wird es ein Tag mit zwiespältigen Gefühlen.
Und in Berlin begrüße ich jetzt Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Schönen guten Abend, Herr de Maizière.
Guten Abend, Herr Roth.
Herr de Maizière, die Polizei spricht von einem fremdenfeindlichen Hintergrund bei den Anschlägen in Dresden. Muss man nicht sehr viel deutlicher von Rechtsterrorismus sprechen?
Und das sollte man erst dann tun, wenn die Ermittlungsergebnisse vorliegen. Es gibt keine große Moschee in Dresden, aber hier ging es um Gebetsräume. Und wenn dort eine Sprengvorrichtung angebracht wird, wo Menschen beten, wo eine Familie mit kleinen Kindern lebt und wohnt, das ist somit das Schäbigste, was man sich an Taten vorstellen kann.
Mhm. Das BKA verzeichnet insgesamt eine ziemlich starke Zunahme politisch motivierter Gewalttaten, die es dem rechtsextremen Spektrum zuordnet. So formuliert es das. Ist die Gefahr nicht viel zu lang unterschätzt worden, insbesondere in Ihrem Heimatland Sachsen?
Nein, wir haben seit einiger Zeit auf steigende Taten auch von Rechtsextremismus hingewiesen. Übrigens auch Gewalttaten des Linksextremismus, aber das ist jetzt heute wahrscheinlich nicht unser Thema. Insgesamt haben wir zu viele Gewalttaten auf unseren Straßen. Was den Rechtsterrorismus, Rechtsextremismus angeht, so habe ich eine entsprechende Einrichtung verboten. Auch ich habe schon vor einigen Wochen gesagt, es ist die Bildung rechtsterroristischer Strukturen in Deutschland in Betracht zu ziehen. Die Lage ist auch da besorgniserregend. Und deswegen müssen wir alles tun, um dort mit harten rechtsstaatlichen Mitteln gegen vorzugehen und gesellschaftlich so etwas für wirklich für diese Gesellschaft vollständig inakzeptabel zu bezeichnen. Das muss alle einen.
Nun ist aber gerade von diesem Hintergrund interessant, in der sächsischen CDU gibt es ja die Bundestagsabgeordnete Bettina Kuttler, die in einem Tweet geschrieben hat, die, Zitat, Umvolkung Deutschlands habe längst begonnen. Das sind Worte, wie man weiß, aus dem Fundus der Nationalsozialisten. Wenn die CDU das duldet, ermutigt das nicht die Rechtsextremisten?
Das ist nicht zu akzeptieren. Das war auch heute Gegenstand der Fraktionssitzung. Und ich bitte die Abgeordnete Kuttler da, rum sich schnellstmöglich zu entschuldigen, dann kann es vielleicht aus der Welt geschafft werden.
Vielen Dank, Herr de Maizière. Bis hierhin und wir sprechen gleich nochmal.
Gerne.
Es war auf den Tag genau vor 10 Jahren, dass der damalige Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble im Berliner Schloss Charlottenburg die Auftaktsitzung der Deutschen Islamkonferenz leitete. Dass die in Deutschland lebenden Muslime und Vertreter des Staates eben nicht länger nur übereinander sprechen, sondern auch miteinander, das war das erklärte Ziel dieser Einrichtung. Und tatsächlich gab die Konferenz in der Folge ja auch wichtige Impulse. Doch nach anfänglicher Euphorie ist es zuletzt stiller geworden um die Islamkonferenz. Unter den Mitgliedern gibt es Streit und vor allem liberale Muslime fühlen sich durch das Gremium eben nicht gut vertreten. Michael Stempfle.
Manche streng religiös, andere westlich-liberal. So bunt wie Berlin-Kreuzberg ist, so vielfältig ist auch das muslimische Leben. Doch spiegelt sich diese Vielfalt auch hier wieder bei der Deutschen Islamkonferenz? Immerhin wird das 10-jährige Bestehen gefeiert, nur wenige hundert Meter entfernt. Derzeit haben die großen Islamverbände das Sagen. Dabei vertreten sie insgesamt nur eine Minderheit der Muslime in Deutschland. Und zumindest dem Verband DITIB wird eine Nähe zu Ankara nachgesagt. Aber das hört sein Generalsekretär nicht so gern.
Die letzten Zwischenrufe zielten dann auch darauf ab, Muslime als Vertreter ausländischer Mächte zu brandmarken und ihnen ihre Vertretungsrolle so abzusprechen.
Also keine Zwischentöne mehr, keine Kritik mehr an möglicher Einflussnahme etwa aus der Türkei? Doch, der Gastgeber selbst hat offenbar keine Lust, sich bei heiklen Fragen zurückzunehmen.
Politische Einflussnahme aus dem Ausland auf Deutschland unter Berufung auf die Religion können wir nicht akzeptieren.
Die alevitische Gemeinde zweifelt, ob die Kritik von den großen Verbänden überhaupt angenommen wird. Sie ist der Feier bewusst ferngeblieben.
Gerade die letzten 2 Monate haben gezeigt, dass der türkische Ministerpräsident, der Staatschef Erdogan, hier in Deutschland mitmischen möchte. Und das kann auch schon mal gegen die Integration sein.
Die einen bleiben also aus Protest fern. Andere, wie die Publizistin Sineb El-Masra, wollen heikle Themen wie Islamismus offensiv ansprechen. Auch auf die Gefahr hin, dass sich die großen Verbände dann ärgern.
Wenn ich mir zum Beispiel den Zentralrat der Muslime anschaue, dann muss ich leider feststellen, wir haben salafistische Prediger, die eine Plattform bekommen. Und dann wundern wir uns, dass bei Thema Sicherheitsfrage wir uns wundern, wo junge Menschen das islamistische Gedankengut herhaben.
An dieser Sicherheitsdebatte wäre die Islamkonferenz in der Vergangenheit schon fast einmal gescheitert. Die Verbände sahen sich unter Generalverdacht gestellt und drohten fernzubleiben. Dabei hatte Wolfgang Schäuble die Konferenz vor 10 Jahren initiiert, um ein Wir-Gefühl zu erzeugen. Den Dialog hält er noch immer für wichtig, gerade jetzt.
Und wir dürfen in dieser angespannteren Situation eben keine Atmosphäre entstehen lassen, in der gut integrierte Menschen sich in Deutschland plötzlich wieder eher fremd fühlen durch misstrauische Blicke.
Mehr heikle Diskussionen für weniger misstrauische Blicke. Der Islamkonferenz stehen noch hitzige Debatten bevor.
Und ich spreche noch einmal mit dem Innenminister Thomas de Maizière. Herr de Maizière, viele kritisieren, dass in der Islamkonferenz nur ein Teil der Muslime vertreten ist, und zwar vor allem die Konservativen. Ist das wirklich der richtige Weg?
Nein, wir haben auch diese berühmten Einzelpersonen dabei, aber im Lenkungsausschuss sitzen nur die Verbände. Ich sollte vielleicht einmal erklären, anders als bei den christlichen Kirchen, wo mehr oder weniger alle Christen in einer Kirche, evangelisch oder katholisch, sind, von ein paar Freikirchen abgesehen, ist es bei den Muslimen anders. Dort vertreten die Muslimverbände zusammen vielleicht hochgenommen 15%, das heißt 85% der Muslime haben gar keinen Verband, keine Gemeinschaft, der sie angehören. Und trotzdem ist es richtig, mit denen, die da sind, zu reden. Es gibt keine anderen.
Aber wenn Sie jetzt die Islamverbände, von denen wir eben gesprochen haben, beim Thema Sicherheit stärker in die Pflicht nehmen wollen, das haben Sie ja gesagt, schürt das aber nicht doch die Gefahr eines Generalverdachts dann eben gegen alle Muslime?
Nein, das Thema Sicherheit findet ja in Gesprächen statt, unter dem Motto, wie wir das nennen, gemeinsam sicher leben. Das ist ein sehr schönes Motto, denn es zeigt, dass es um Gemeinsamkeiten geht. Und wenn wir über Sicherheit reden wollen, und ich habe heute gesagt, wie Sie eben zu Recht gesagt haben, wir sollten das öffentlicher tun, dann geht es auch um Angriffe gegen Muslime, gegen Moscheen, darüber haben wir vorhin gesprochen, aber auch um die Frage, wie kann es sein, dass Terroristen den Namen des Islam missbrauchen für ihre Taten? Wie kann klar sein, dass sich alle davon distanzieren? Wie kommen wir zu einem Islam, wo Muslime sich mit diesem Islam in Deutschland heimisch fühlen und nicht gesteuert werden aus dem Ausland?
Herr de Maizière, haben Sie herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Alles Gute auch für Sie in Ihrem neuen Lebensabschnitt, Herr Roth.
Dankeschön. Und das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. In Syrien gehen die Truppen von Machthaber Assad verstärkt gegen die Aufständischen in Aleppo vor. Mehr dazu in den Nachrichten jetzt nochmal mit Susanne Daubner.
Syrische Regierungstruppen und ihre Verbündeten haben eine Bodenoffensive auf die Rebellengebiete in Aleppo gestartet. Aus der Stadt werden heftige Kämpfe gemeldet. Begleitet wird die Offensive von neuerlichen Luftangriffen. Mehrere Gebäude wurden schwer getroffen. In den vergangenen Tagen sollen mehr als 150 Menschen getötet worden sein. In den von Rebellen kontrollierten Stadtteilen Aleppos sind bis zu 300.000 Menschen eingeschlossen. In der umkämpften Ostukraine verstoßen die Konfliktparteien immer öfter gegen die Menschenrechte. Laut einem UN-Bericht ist die Zahl der Fälle innerhalb von 3 Monaten um mehr als 60% gestiegen. Im UN-Menschenrechtsrat in Genf wurden sowohl der ukrainischen Armee als auch den pro-russischen Separatisten Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen, unter anderem Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser. In Kolumbien haben tausende Menschen das Friedensabkommen zwischen ihrer Regierung und den linksgerichteten FARC-Rebellen gefeiert. Mit ihren Unterschriften besiegelten die früheren Gegner die Vereinbarung, die den jahrzehntelangen Bürgerkrieg in Kolumbien beenden soll. Der Vertrag sieht unter anderem eine politische Beteiligung der Rebellen und eine Sonderjustiz für die Aufarbeitung von Verbrechen vor. Zum ersten Mal hat der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag den Angriff auf Kulturgüter als Kriegsverbrechen gewertet. Die Richter verurteilten einen Islamisten aus Mali zu 9 Jahren Haft. Das Schuldeingeständnis des Mannes wurde als strafmildernd gewertet. Er hatte 2012 in der Wüstenstadt Timbuktu die Zerstörung mehrerer historischer Mausoleen und Moscheen angeordnet und beaufsichtigt. Inzwischen wurden sie mit internationaler Hilfe wieder aufgebaut.
Ja, für ihn ist es noch nicht vorbei und sie ist heute das Gesicht der Nation. Darüber waren sich heute die meisten Kommentatoren in den USA einig. Schlag 3 Uhr deutscher Zeit heute früh waren rund 80 Millionen Fernsehzuschauer alleine in den USA live dabei, als die Demokratin Hillary Clinton zum ersten TV-Duell gegen den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump antrat. Die Spannung war natürlich enorm. Würde es Frau Clinton schaffen, trotz Donald Trumps Hang zur rhetorischen Rüpelei, ihn in eine ernsthafte Debatte zu zwingen, in der sich dann eben auch zeigen würde, wer von den beiden sich besser für das höchste Amt der Vereinigten Staaten eignet? Es war ein Fernsehshowdown der Extraklasse. Ingo Zambaroni.
Entscheidend ist auf dem Platz, heißt es ja. Doch bei diesem Spiel ist fast genauso wichtig, was nach den 90 Minuten Rededuell passiert. Im Spinroom geht der Zweikampf der Kandidaten über zum Nahkampf um die Deutungshoheit. Vertreter beider Lager bearbeiten die Journalisten, um ihre Version des Spielverlaufs zu verbreiten. Jim Acosta, White House-Korrespondent von CNN, hält das für einen chaotischen Karneval, der aber nun mal Teil der amerikanischen Demokratie sei. Manchmal springen ganz gute Hintergrundinfos dabei raus. Und es macht Spaß zu sehen, wie die jeweilige Seite versucht, das in ihrem Sinne zu drehen, obwohl da eine Menge Bullshit dabei ist. Immerhin geben Namensschilder den Journalisten Orientierung zu den Interviewpartnern. Für die sogenannten Spin-Doktoren ist das Urteil jeweils klar. Ich glaube, Donald Trump war großartig. Er hat Clinton standgehalten. Er zeigte, was die Amerikaner in einem Präsidenten sehen wollen. Trump kam unvorbereitet. Er hat offenbart, dass er nicht das Zeug dazu hat, oberster Befehlshaber zu sein. Wie auch immer man es sehen will, Fakt ist, das mit so viel Spannung erwartete erste TV-Duell der Kontrahenten ist vor allem in der ersten Hälfte ein lebhaftes, in der beide sich ordentlich behaken. Ich werde Jobs zurückbringen. Du kannst das nicht. Ich weiß, dass du in deiner eigenen Welt lebst, aber das sind nicht die Fakten. Mein Urteilsvermögen ist besser als ihres, genauso wie mein Temperament. Am Ende des Abends werde ich wohl für alles auf der Welt verantwortlich gemacht. Warum nicht? Ja, warum nicht, genau. Beteilige dich doch an der Debatte, indem du noch mehr verrückte Sachen sagst. Unter den Themen des Abends: nukleare Sicherheit, Alltagsrassismus, die Rolle der NATO. Der anschließende Tenor lautet: Clinton war besser vorbereitet, behielt die Kontenance. Da sie als die Favoritin mehr zu verlieren hatte, also ein Punktsieg für sie, mehr aber auch nicht. Die meisten TV-Debatten haben am Ende keine direkte Auswirkung auf die Wahl. Aber Hillary hat Auftrieb bekommen, psychologisch wichtig. In der Summe hilft das. Vor allem, um die noch unentschlossenen Wähler für sich zu gewinnen. Doch die, so Donald Trump, habe er überzeugen können. Ich glaube, ich habe bei den Themen Handel, illegale Einwanderung und Atomwaffen gepunktet. Wichtige Themen. Ich bin sehr zufrieden. Immerhin sei er nicht untergegangen gegen Hillary Clinton. Und das sei schon ein Erfolg, attestieren ihm Beobachter, die selber versuchen, im Strudel der Deutungen nicht unterzugehen. Manchmal wird man hier buchstäblich herumgewirbelt von den Secret Service Agenten. Hier und da gibt's Beulen. Ich werde nach diesem Abend wohl ein paar Eisbeutel brauchen.
Might need a little ice after tonight.
Viel Zeit, um die blauen Flecken zu kurieren, haben Acosta und seine Kollegen nicht. Schon am 9. Oktober heißt es, ringfrei für Runde 2.
Ja, und den US-Wahlkampf nach dem ersten TV-Duell kommentiert jetzt Stefan Niemann vom Norddeutschen Rundfunk.
Großartig sei er gewesen, fand Donald Trump nach dem TV-Duell im sogenannten Spin Room, wo Reporter den Schlagabtausch bewerten. Persönlich wollte der Rechtspopulist dafür sorgen, dass ihn auch alle als Sieger sehen. Einmal mehr gab er damit seiner Kontrahentin recht. Hillary Clinton hatte ihm zur besten Sendezeit Realitätsverlust attestiert. Donald, ich weiß, du lebst in deiner eigenen Welt. Wohl wahr. Doch einen strahlenden K.O.-Sieg konnte Clinton aus ihrer Überlegenheit nicht machen. Nach ihren Attacken hing der schlecht vorbereitete und formschwache Donald Trump zwar mehrfach um Worte ringend in den Seilen, aber am Ende konnte sich der dünnhäutige Rechtspopulist bis zum Schlussgong retten. Und so blieb er aus. Der peinliche Ausraster vor 100 Millionen Zuschauern, den Trumps kühl kalkulierende Kontrahentin provozieren wollte. Deutliche Punktsiegerin war Clinton dennoch. Entsprechend laut danach das Triumphgeheul ihrer Anhänger im Internet. Doch es kommt zu früh und ist unangemessen. Denn dass die ehemalige Außenministerin mit all ihrer politischen Routine den objektiv unerfahrensten Präsidentschaftskandidaten aller Zeiten als Dampfplauderer entlarven würde, das durften wir erwarten. Ihr Problem? Fakten spielen in diesem US-Wahlkampf kaum noch eine Rolle. Ob Trump die Wahrheit sagt, ob er realistische Reformpläne vorweisen kann, seinen Anhängern scheint das wurscht zu sein. Noch mehr als die Heilsversprechen ihres Hoffnungsträgers lieben sie seine Hasstiraden gegen Hillary Clinton und die sogenannte politische Klasse. Solange der demokratischen Kandidatin aber massenhaft US-Bürger misstrauen, bleibt auch ein angeschlagener Donald Trump gefährlich.
Und Stefan Niemann kommentierte. Die Bundesregierung will die Förderung von Betriebsrenten ausbauen. Nochmal Nachrichten mit Susanne Daumler.
Sozialministerin Nahles und Finanzminister Schäuble haben sich nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios bei einem Spitzentreffen auf Eckpunkte geeinigt. Um die betriebliche Altersvorsorge attraktiver zu machen, sind sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer zusätzliche Anreize geplant, wie etwa Steuervorteile und Zuschüsse. Ein Gesetzentwurf soll im Oktober vorgelegt werden. Der Hamburger Datenschutzbeauftragte Kaspar will den Datentausch von Facebook und WhatsApp stoppen. Per Anordnung untersagte der Politiker dem Mutterkonzern Facebook, Daten von deutschen WhatsApp-Nutzern zu erheben und zu speichern. Die etwa 35 Millionen Anwender müssten selbst entscheiden können, ob sie eine Verbindung ihres Kontos mit Facebook wünschten. Facebook beruft sich dagegen auf Datenschutzrichtlinien der EU und will die Anordnung anfechten.
Am Wochenende endete die Widerspruchsfrist. Wer nicht Nein sagte, dessen WhatsApp-Daten kann jetzt Facebook zu Werbezwecken verwerten. Als Anwalt der Verbraucher sieht sich der Hamburger Datenschützer. In einer Anordnung untersagt er Facebook, die Daten von deutschen WhatsApp-Nutzern zu erheben und zu speichern.
Facebook hat nun die Möglichkeit, entweder dieser Anordnung Folge zu leisten, entsprechende Abgleiche der Daten einzustellen und bereits erhobene Daten von WhatsApp zu löschen oder eben entsprechend Rechtsmittel, einstweiligen Rechtsschutz dagegen einzulegen.
Facebook teilt mit, man halte sich an das europäische Datenschutzrecht. Doch der US-Konzern steuert sein deutschsprachiges Werbegeschäft von Hamburg aus. Das könnte einer jüngsten Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zufolge ausreichen, um gegen Facebook hierzulande vorzugehen, wo strenge Regeln gelten.
Das deutsche Datenschutzrecht sagt, dass Einwilligungen ausdrücklich gegeben werden müssen von den Nutzern. Was heißt, wenn sowas irgendwie so ein bisschen latent versteckt in irgendwelchen Datenschutzerklärungen drin ist, dann reicht das nicht.
Für die WhatsApp-Nutzer ändert sich durch die Anordnung zunächst einmal nichts. Wie es weitergeht, werden wohl Gerichte entscheiden.
Und jetzt die Börsendaten. Der Dow Jones Index verbuchte Gewinne und schloss bei 18.228 Punkten. Der deutsche Aktienindex ging mit Verlusten aus dem Handel und stand am Ende bei 10.361 Punkten. Unter Druck standen erneut die Bankaktien, besonders die der Commerzbank. Dazu mehr von Anja Kohl.
Die Commerzbank steht angeblich vor einem Radikalumbau. Am Freitag soll die Öffentlichkeit informiert werden. Bis dahin wird heftig spekuliert. Bis zu 9.000 Stellen will die Commerzbank weltweit angeblich streichen. Hieße, jeder fünfte Mitarbeiter müsste gehen. Die Commerzbank hat Berater der Agentur McKinsey ins Boot geholt. Sie greifen meist mit knallharter Hand in Unternehmen ein. Die Commerzbank wird wohl auf zwei Geschäftsbereiche zurechtgestutzt. Firmenkunden einerseits, Privatkunden andererseits. Das Geschäft mit dem Mittelstand soll aufgeteilt werden. Ein solcher Radikalumbau würde erst mal viel Geld kosten, wäre erst nach Jahren abgeschlossen. Den Aktionären droht eine lange Durststrecke ohne Dividende. Die Risiken für Banken bleiben groß. Rund 39% hat die Commerzbank-Aktie allein seit Jahresbeginn verloren. Die Aktie der Deutschen Bank mit rund 53% sogar noch mehr. Hinter den Kursverlusten steht die Frage, wie finanzkräftig die Finanzinstitute noch sind. Anleger haben große Zweifel.
Tja, so einfach kann es manchmal sein. Ich wollte etwas malen, hatte aber gerade kein Papier. So erzählt die 23-jährige Cho Hikaru über die Anfänge ihrer Karriere. Und so habe sie dann halt einfach mal ein Auge auf ihre Hand gemalt. Die japanische Künstlerin verwandelt seither mit Vorliebe menschliche Körper in Leinwände. Und sie will dabei zeigen, dass die Wirklichkeit eben nicht immer das ist, was sie vorgibt zu sein. Die Kunstsubjekte werden teils surrealistisch verfremdet, sodass sie sich dann auch schon mal selbst die Kehle durchschneidet, um eine Zitronenscheibe freizulegen. Körperkunstwerke als perfekte Illusion, sie sind jetzt zu sehen in einer interessanten Ausstellung in Ludwigsburg. Martin Schmidt.
Cho Hikaru verändert unsere Sicht auf die Welt mit dem Pinsel. Was Cho berührt, scheint nicht mehr wie es war. Aus Menschen macht sie Tiere, macht sie Roboter. Alles echt und doch nur Illusion.
Ich mag es, auf Menschen zu malen und ihnen eine neue Bedeutung zu geben. Und ich glaube, die Betrachter können auch schneller etwas damit anfangen als bei normalen Zeichnungen, weil sie sich als Menschen darin wiederfinden können.
Der Körper, reine Fassade. Die Haut nur Hülle, veränderbar. Sie will den Blick freigeben, unter die Oberfläche.
Meine Arbeit dreht sich oft um die Sorgen, die ich jeden Tag habe als 23-jährige Frau. Wir müssen ständig kämpfen, gut auszusehen, egal wie es eigentlich in uns aussieht. Auch deswegen kämpfe ich gegen Oberflächlichkeit.
Den Kampf gegen die Oberflächlichkeit führt sie bereits ihr Leben lang. Geboren in China, wird sie in Japan groß, spricht nicht einmal Chinesisch, bekommt trotzdem Vorurteile zu spüren.
Ich habe mich nie völlig ausgeschlossen gefühlt, weil ich gut Japanisch spreche und mir geht es sehr gut in Japan. Aber immer wieder frage ich mich, warum haben wir überhaupt Nationalitäten?
Ihr Talent hat Jo erst vor wenigen Jahren entdeckt. Fotos landen im Netz, werden Klickhits. Für Amnesty International malt sie eine Kampagne für die sexuelle Selbstbestimmung. Jos optische Täuschungen sind schockierend realistisch. Oft verstörend, sogar abstoßend.
Ich hasse das Kompliment, du kannst gut malen. Jeder kann gut malen. Wenn jemand meine Kunst eklig oder abstoßend findet, dann heißt das doch auch, dass ich einen Eindruck hinterlassen habe auf seine Gefühle oder seine Gedanken. Und das fühlt sich richtig gut an.
Jo Hikaru verändert unsere Sicht auf uns, zumindest für einen kurzen Moment.
Tja, interessant. Wir aber kommen jetzt zum Fußball und damit zur Champions League. Da spielte am Abend Bayer Leverkusen beim AS Monaco 1:1. So, und Borussia Dortmund hatte ja zuletzt viele seiner Gegner mit wunderbarer Leichtigkeit weggeputzt. Aber heute war der Gegner im heimischen Stadion niemand Geringeres als der Titelverteidiger Real Madrid. Ob der Höhenflug der Borussia gegen die Königlichen weiterging, das verrät uns jetzt Robert Huck.
Zinedine Zidans, Real Madrid zu Gast beim BVB. Der Trainer der Königlichen sieht aber in der Anfangsphase überlegene Dortmunder bis zur 17. Minute. Bales Hackenvorlage auf Cristiano Ronaldo, Madrids aktueller Europameister mit dem 0-1 nach dem ersten rausgespielten Angriff der Gäste, der ist aber Weltklasse. Die Borussia bleibt dran. Dortmunds Europameister Guerrero mit einem seiner vielen gefährlichen Freistöße, Madrids Torwart Navas mit dem Fehler und Reals Varane ins eigene Tor, der verdiente Ausgleich. Das Tor gehört aber Dortmunds Aubameyang, der den Ball noch über die Linie drückt, obwohl der auch so reingegangen wäre. 1:1 zur Pause. Freche Dortmunder dominieren auch die zweite Hälfte, aber der Titelverteidiger kommt wieder zur Führung. 1:2 durch Varane. Real führt in der 68. Minute wieder. Die Borussia hat dennoch mehr Ballbesitz und deutlich mehr Spielanteile. Der eingewechselte André Schürrle in der 87. Minute mit dem hochverdienten 2:2 Endstand, der Dortmund die Tabellenführung in der Gruppe vor Real Madrid sichert.
Bitte, geht doch. Und uns bleibt die Frage an Donald Becker, ob das Wetter jetzt in den nächsten Tagen auch, sagen wir mal, Richtung Champions League-Niveau spielt.
Tja, ich glaube, der September wird wirklich die Tabellenführung behalten, wenn es um die wärmsten Septembermonate überhaupt seit Aufzeichnungsbeginn geht. Also wir bleiben rekordverdächtig und die Wärme kommt sogar noch mal zurück. Wir gucken mal auf den Trend für Hannover und da sehen wir, dass es dann am Donnerstag hier noch mal diesen Ausschlag nach oben gibt mit bis zu 25, 26 Grad. Dann wird es aber rapide kälter zum Wochenende. Also das wird sich dann schon deutlich anders anfühlen. Ab dem 7. Oktober wird es sehr unsicher. Sie sehen hier den Bereich von 14 bis 22 Grad. Ist alles möglich. Immer wenn der graue Bereich sehr breit ist, dann ist die Prognose sehr unsicher. Schauen wir uns den Strömungsfilm an. Da können wir nämlich auch sehr schön sehen, wo es kalt und warm ist. Moskau kaum 10 Grad zurzeit. Bei uns sehen wir aber hier herrscht warmer Südwestwind. Und Sie sehen auch, dass die Pfeile relativ schnell über die Karte huschen. Das heißt, es wird auch in den nächsten Tagen bei uns windiger. Und das ist hier die Luftmassengrenze, die dann am Freitag den warmen Süden Deutschlands von einem etwas wechselhafteren Norden trennt. Es gibt morgen schon eine kleine Warmfront, die bringt aber nicht viel Regen. Vor allem hier über dem Norden auch mal eine kleine Kaltfront, die nach Süden vorankommen will, es aber nicht schafft. Denn von Südwesten ja, wie gesagt, kommt noch mal die warme Luft. Und deswegen wird es auch heute Nacht dann nur im Norden ein paar dichtere Wolkenfelder geben. Dort kann es auch schon ein bisschen regnen. Weiter in Richtung Mitte und Süden eher nur lockere Wolkenfelder oder sogar sternenklar. Vor allem im Süden bilden sich dann auch Nebelfelder. Dort dann in den einstelligen Bereich kann es abkühlen, örtlich auch unter 5 Grad in den Hochtälern. Am wärmsten bleibt es an der Nordseeküste mit kaum unter 15 Grad. Helgoland momentan jetzt auch der wärmste Ort Deutschlands, momentan 18,6 Grad, wird nicht viel kälter als 17 Grad. Wassertemperatur immer noch 18 bis 19 Grad. Morgen Vormittag dann, vor allem Richtung Mecklenburg-Vorpommern, noch ein paar Regentröpfchen, dichte Wolken bis nach Nordrhein-Westfalen, im Süden nach Nebel recht schön. Zum Nachmittag wieder für alle trocken, bei einem freundlichen Mix aus Sonne und Wolken. Im Süden bleibt es eh sonnig. Und die höchsten Temperaturen dann 20 bis 25 Grad, an der See ein bisschen kühler. Der Wind wird etwas frischer, vor allem im Norden dann durchaus Stärke 6 bis 7 mit einzelnen stürmischen Böen. Zum Donnerstag muss ich nichts sagen, einfach nur sommerlich warm. Freitag im Süden weiterhin sehr warm, von Norden her etwas unbeständiger und kühler.
Herzlichen Dank dafür, lieber Donald. Das war's von uns, meine Damen und Herren. Jetzt sehen Sie den Spielfilm Dallas Buyers Club. Und um 0.35 Uhr meldet sich Sven Lorig mit dem Nachtmagazin. Wir sind natürlich morgen wieder für Sie da. Kommen Sie gut durch diese Nacht.